Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 30. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über Jake Gyllenhaals neuesten Streich Nightcrawler, die düsterlustige Cartoon-Miniserie Over the Garden Wall sowie die britische Gangster-Dramaserie Peaky Blinders. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ja. Hashtag Hallo. Jubiläum.
Stimmt.
Ja, Wolsen.
30. So wir feiern immer alle 50. Man kennt es von Dr. Peng. Ja, eben. Ja, dann mache ich mir hier mal.
Muss die Feste feiern, wie sie feiern.
Die Lampen an.
Ja. Also, brennt auch schon lichterloh.
Also. So, im Durchschnitt eine Stunde, ein bisschen weniger. Das ist schon 24 Stunden.
Ja.
Komplett mit Gelaber voll. Von uns.
Nicht schlecht.
Herrlich.
Nicht schlecht.
Unser Geschenk an die Welt.
Unser Geschenk an euch da draußen und das sind auch die Neuigkeiten, die ich jetzt vorlesen werde. Es wird mindestens 3 weitere Fast and the Furious Filme geben. Insgesamt werden das dann 10.
Na Gottlob.
Ja, endlich.
Na bitte. Sache, da können wir, das sind auf jeden Fall schon mal 3 Pencasts mehr.
Die wollen dann auch mal ein Jubiläum feiern.
Und es könnte auch sein, dass im 10. dann einfach schon alle tot sind von denen.
Ne? Oh, also, den hat er sich aufgeschrieben.
Tatsächlich nicht. Weiterhin sind die Drehbücher für Gone Girl und Boyhood jetzt online, frei verfügbar für jeden, der sich dafür interessiert. Fand ich ganz geil. Ich habe ein bisschen das von Gone Girl reingelesen, aber genau wie der Film. Ich weiß überhaupt nicht, was das sollte. Aber kann man machen.
Die haben ja auch eine Filmversion davon gemacht, habe ich
gehört. Vom Drehbuch jetzt, oder was?
Das dauert nur 2 Stunden. Das ist vielleicht ein bisschen bessere Sache. Weiter mit der Überschrift Bad Guys. Christoph Waltz wird höchstwahrscheinlich der Bösewicht im neuen Bond-Film und Daniel Brühl, der Schurke in Captain America
James
3.
Bond.
Nein, Daniel Brühl, Schurke bei Captain America.
Ja, genau.
Das, oh nein. Aber ich meine, ist ja cool für ihn, dass er so weit am Start ist. Also finde ich abgefahren.
Ja. Krass. Er ist ja so ein bisschen Kapitän Deutschland dann auch, was
Weil
das Schauspiel
angeht. Er ist ja Kapitän Deutschland. Eben, ist er ja, ne? Erst war er ja gut bei Lenin und jetzt Kapitän Deutschland.
So mogelt er sich über die Kontinente.
Ja. Ein Tausendsasser.
Habt ihr Bock auf Waltz in Bond?
Ja,
ja, auf jeden
Fall. Ey, aber wenn das schon wieder ein Typ ist mit so einem deutschen Akzent, der irgendwie ein bisschen komisch ist, weiß ich nicht, dann mach ich aus.
Muss nicht sein. Meint ihr, die bringen so die Deutschen als Bösewichte wieder zurück, so wie damals, weil das ja so ein Reboot ist?
Ja, hatten sie jetzt, glaube ich, lange nicht mehr, ne? Oder?
Nee, ich glaube nicht.
Na, dann ist doch mal wieder Zeit, ne?
Dann kann man es auch mal wieder machen, ne? Ja.
Nö, könnte schon okay werden, denke ich mal.
Ja, der ist ja auch cool. Das ist ja nicht das Problem.
Kann man wahrscheinlich machen, mal gucken. Skyfall war ja so ganz okay zum im Kino gucken, aber eigentlich kein besonders guter Film. Mal schauen, wie der nächste wird. Netflix wird eine 3. Staffel von Peaky Blinders rausbringen und in den USA ausstrahlen. Da reden wir später rum. Was Netflix aber nicht ausstrahlen wird, ist ein Stand-Up-Comedy-Programm von Bill Cosby. Das ist jetzt gecancelt, nachdem dieser von mehreren Frauen der Vergewaltigung beschuldigt wurde. Das Model Janice Dixon hat gesagt, Cosby habe sie 1982 mit einer Tablette gefügig gemacht und dann vergewaltigt. Ja. Das ist doch mal ein Ding.
Ja, habe ich auch gehört, dass das jetzt sich so irgendwie akkumuliert hat, dass man da jetzt irgendwie doch das nicht mehr so beiseite tun kann, einfach diese Anschuldigung, ne? Irgendwie.
Krass, dass die halt jetzt rauskommen, ne? Mit einer langen Zeit im Verzug, aber es ist eben interessant, dass Cosby, der ist auch noch nie irgendwie verklagt worden oder musste noch nie in Knast oder sowas.
Ja, ja.
Jetzt mit 77 das erste Mal. Aber habt ihr die Cosby-Show früher geguckt? Ich habe da noch gute Erinnerungen.
Hasskandidat Nummer 1, ich mochte das
echt?
Noch nie.
Noch nie,
jetzt weiß ich auch warum.
Richtig geil.
Muss ich sagen.
Okay.
Nee.
Ja, der kam mir immer schon ein bisschen suspekt vor.
Naja.
Kommen wir zum ersten Thema und das ist der neue Film mit Jake Gyllenhaal, Nightcrawler.
Gyllenhaal, jawohl.
Gyllenhaal. Worum geht's da? Was ist das?
Nightcrawler, ja. Ich nenne ihn einen Black Comedy Crime Thriller Satire. Nightcrawler, da geht es um Lou Bloom, einen ehrgeizigen Kleinkriminellen, der noch auf der Suche ist nach einer Karrierelaufbahn, in der er sich so richtig zu Hause fühlt. Und zufällig wird Lou dann eines Nachts Zeuge eines Verkehrsunfalls auf dem Highway. Und an dem Unfallort trifft er auf Joe Loder, der den Unfall auf Video aufzeichnet, um die Aufnahmen dann an die Morgennachrichten im Fernsehen zu verkaufen. Und Lou ist sofort hellauf begeistert vom Beruf des sogenannten Nightcrawlers und besorgt sich dann eben seine eigene Kamera und einen Polizeiscanner, um Unfallnachrichten abhören zu können und dann immer vor Ort sein zu können. Bald darauf stellt er schon einen eigenen Assistenten namens Rick ein und schafft es auch, eine Berufsbeziehung zu einer TV-Produzentin im Lokalfernsehen namens Nina aufzubauen, der dann seine Aufnahmen gewinnbringend verkauft. Da Lou von Natur aus aber extrem ehrgeizig ist, fängt er bald damit an, nach Wegen zu suchen, seine Videoaufnahmen immer weiter zu optimieren, was unter anderem auch dazu führt, dass er Tatorte manipuliert, um bessere Bilder zu bekommen. Und irgendwann ist Lou dann so gut in seinem Job, dass er es sogar schafft, vor der Polizei an dem Schauplatz eines Einbruchs in einer reichen Nachbarschaft zu sein. Und die schockierenden Aufnahmen, die er dort tätigt, werden sein Leben für immer verändern. Soweit zu Nightcrawler. Eure Meinung
bitte. Ich war ganz erstaunt wieder von Jake Gyllenhaal in diesem Film, weil wir haben uns ja zusammen Enemy angeguckt, der vom gleichen Regisseur war wie Prisoners, der kurz vorher rausgekommen ist. Hab den dann noch so ein bisschen aus Donnie Darko in Erinnerung. So ein paar Sachen habe ich nicht gesehen. Ich glaube, dieser einzige richtig schlechte Film ist hier Day After Tomorrow und Prince of Persia, glaube ich, wo Jake Gyllenhaal mitgemacht hat. Aber sonst, glaube ich, immer sehr guter so Character-Actor. Und fand ich in diesem Film unglaublich gut wieder. Also auf ich finde, dass Jake Gyllenhaals Performances wirklich von Film zu Film krass unterschiedlich sind. Aber so Charaktere am Rande des Wahnsinns spielt er noch so am besten. Und das ist eben dieser Lou Bloom, den er da gibt. Einfach ein, ja, also erstmal, wenn der den Raum betritt, hängt man schon da dran und muss da einfach hingucken. Und ich finde, der trägt wirklich da wirklich den kompletten Film. Ist eine ausgelutschte Phrase, aber hier ist es wirklich so. Also ich finde, wenn Jake Gyllenhaal nicht wäre, dann wäre der Film komplett für die Tonne. Und so in diesen Geist von diesem Menschen zu blicken, der ja gar nicht so eine große Entwicklung im Film eigentlich durchmacht, finde ich ziemlich interessant. Denn schon in der ersten Szene wird uns Lou Bloom gezeigt, wie er so versucht, Maschendrahtzaun zu klauen. Und dann kommt sie an, muss mal den... Da wird er von so einem Security-Guy angehalten. Man sieht so im Aufblitzen der Taschenlampe, dass er so ein bisschen sein Lächeln da übt und versucht hat, sich aus dieser Situation wieder rauszuwinden. Und ich fand den Kalkül und dieser Düsternis, die er hat, aber gleichzeitig auch so eine Schrulligkeit, so dieses Lachen. Er lacht da einmal so ganz bekloppt auf, als er so eine schlechte Ritterkomödie da zu Hause sieht. Also ich finde das ganz, ganz toll, wie Gyllenhaal den spielt. Fandet ihr das auch gut?
Die schauspielerische Leistung auf jeden Fall sehr gut. Ich möchte hier an dieser Stelle gleich mal einen Spoiler-Teil nachher beantragen. Weil ich sonst eigentlich, glaube ich, nicht so viel sagen kann. Also ich muss sagen, ich war jetzt nicht, der Film insgesamt hat mich nicht so umgehauen, war aber ein ganz guter Film, so konnte man sich ganz gut angucken auf jeden Fall. Wir haben den halt auch auf Deutsch nur gesehen, von der Synchronisation her ging es über weite Strecken sogar erstaunlich klar. Also gerade der Synchronsprecher von Jake Gyllenhaal, das hat ganz gut gepasst. Aber an anderen Stellen war es halt auch wieder, so hatte man das Gefühl, das zerstört jetzt gerade die Szene, die Synchro.
Ich fand auch, dass der von Gyllenhaal richtig gut war, aber die anderen auch ein bisschen abgestunken haben gegen den, die anderen Synchronsprecher.
Ja. Also ich fand gerade von René Russo, also der weibliche Hauptdarstellerin, fand ich die Sprecherin, also hat mir nicht so gut gefallen. So, weiß nicht, wie euch das damit ging.
Nee, auf jeden Fall,
War ein bisschen flach, ein bisschen grau, ne? Nö, aber auf jeden Fall auch von meiner Seite, also ja, Gyllenhaal ganz großartig, total geil, wie er hier als Soziopath auftritt. So ein bisschen und es hat eine schöne Satire. Ich fand den Film jetzt auch erstmal okay. Das erstmal so weit kurz nochmal reingeworfen.
Ich fand den absolut herrlich, den Film. Also rabenschwarz, unglaublich zynisch und ich war auch von der Story an sich, auch wenn sie irgendwie nicht bahnbrechend ist, auf jeden Fall schon an meinen Kinositz gefesselt und möchte da auf jeden Fall auch in den Chor einstimmen, dass Jake Gyllenhaal einfach großartig diese Rolle spielt und Lou Bloom ist schon auf eine gewisse Art und Weise etwas, salopp gesagt, einfach der größte Bastard, einfach, den man seit langer Zeit in der Hauptrolle erleben darf, finde ich. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass er gerade nach der Performance in Prisoners nochmal so eine Schippe drauflegen kann, also Jake Gyllenhaal jetzt. Also die Mimik und dieser leicht irre Blick mit diesem kalten Lächeln und diese völlig verdrehte Moralik, die er da auch darstellt und diese absolut die kältesten Monologe der Welt, bringt er einfach großartig rüber. Und also unabhängig von der Filmbewertung auf jeden Fall schon mal 10 von 10 Snips-Dollar für Mr. Gyllenhaal.
Der Film ist ja sehr, sehr straightforward erzählt. Wir treffen Lou Bloom mitten in der Szene schon direkt. Ich habe in dem Podcast Filmspotting haben die was angesprochen zum Film. Das fand ich ganz interessant, dass manche Leute sagen, du brauchst für gute Charaktere keine Exposition in einem Film. Und das ist hier so ein Beispiel, wo es genau trifft. Also du musst nicht vorher erklären, wer Lou Bloom ist. Du kannst in der ersten Szene schon miterleben. Du siehst schon, wie plant der Typ ist, aber gleichzeitig auch so ein bisschen wie so ein Alien, das versucht eben wie ein Mensch zu sein, ganz oft, halt so auswendig gelernte Sachen abspult. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Sinn des Films. Hier ist jemand, der sich in einer kapitalistischen Welt, der eigentlich ein Außenseiter ist, also der keinen hohen Schulabschluss hat, einfach durch so, ja, wie so Mantras und Phrasen, die er von so, wie so, so erfolgreiche so Bücher, wie du erfolgreich wirst im Job quasi, aus denen so auswendig gelernt, wie man Unternehmen gründet, dass man sich unentbehrlich machen sollte und so weiter, der die so verinnerlicht hat und merkt, er durchschaut sehr schnell von außen bestimmte Strukturen und kann dann in ihnen agieren. Und der will ja nicht, und das fand ich total angenehm, dieses Nightcrawling unbedingt betreiben, also diese besonders schreckliche Szenen fürs Fernsehen finden, sondern das ist ja nur ein Ventil, nur ein Sprungbrett für ihn, um überhaupt Größeres zu schaffen in dieser Branche. Und das finde ich perfekt auf den Punkt gebracht von diesem Film, dass quasi eigentlich jemand von außen, jemand ohne Moral, total gut in dieses System einfach passt.
Ja, der im Prinzip einfach nur den Spielregeln folgt, ne? Wenn er die gut verinnerlicht hat. Ne? Das ist absolut so, das ist mir auch aufgefallen. Ja, fand ich auch krass gut. Ja.
Ich finde gerade das, was du gerade gesagt hast, so mit den Phrasen, das war halt auch total gut gemacht einfach so. Das ist halt wirklich so, wie er das auch gesagt hat, also auch von auf die Synchro wieder zu kommen, so wie das vorgetragen wurde, war es halt auch irgendwie klar, dass es nur eine Phrase ist, die er aber trotzdem auch halt lebt irgendwo. Ja. Das war sehr schön gemacht.
Also er folgt schon den Spielregeln, ja, aber er legt halt diese Regeln aufgrund seiner verdrehten Weltansicht halt aus für sich selber, finde ich auch. Und ich finde gerade diese Balance zwischen den beiden macht den Film halt wirklich gut. Und du hast auch gesagt, Dr. Schwarz, dass er sich nicht großartig verändert, der Charakter. Das stimmt, aber ich glaube, der Reiz liegt darin, dass eben der Charakter, so wie er ist, immer weiter ausgereizt wird im Laufe der Handlung. Also dass er immer noch eine Schippe drauflegt und immer noch eine Sache etwas krasser macht, noch mehr manipuliert, noch mehr irgendwie abgeht dann am Ende. Und dann natürlich auch im letzten Drittel auch komplett überspitzt und absurd wird, was ich aber im Kontext von dieser Satire, die der Film ja ist, also mehr als passend finde, muss ich sagen. Ja. Dass es halt übertrieben wird und nicht irgendwie dann irgendwann aufhört. Ja. Also das fand ich echt gut.
Ja, diese sozusagen diese Steigerung dieses Schrecklichen, ne, das findet ja im Prinzip dadurch statt, dass er ist ja einfach so dieser mittellose Aufsteiger aus dem Lehrbuch, der halt auch überhaupt keine Vorstellung oder für Moral oder überhaupt keine Moralvorstellung hat. Ne? Und je mehr Kompetenzen er dann irgendwann sich aneignet, ne, oder je erfolgreicher er wird, desto ekelhafter wird er dann ja auch, ne? Was ja auch also wie es dann ja auch, wie man sie aus der echten Welt zuweilen auch kennenlernt oder kennengelernt hat. Ne? Das ist halt, haben sie echt super hingekriegt. Also
das Ding ist ja auch, jemand ohne Moral ist ja auch erst dann schlimm, wenn er Macht hat.
Ja, absolut, genau.
Also, sobald du halt die Macht hast, wirst du erst zum Arschloch. Ne? Deswegen hast du ja auch ihre Chefs und so weiter, weil die Macht über sie haben. Und dann ist da vielleicht auch dein Kumpel vielleicht auch ein Arsch. Aber da merkst du es vielleicht nicht so doll, weil er nicht diese Macht über dich hat, von der du abhängst. Und ich finde, die spielt halt Lou Bloom irgendwann aus.
Total.
Und was ich am Film wirklich beeindruckend fand, und da wusste ich vorher nicht, ob das für mich funktionieren würde, ist, da er so von A nach B quasi erzählt wird, ist es natürlich auf eine Art wie ein typischer Hollywood-Film, finde ich auch ganz angenehm. Also ich finde, da sind viele Tropes drin, die wir in Filmen kennen. Das ist halt erst so der Aufsteiger, dann macht er seine ersten paar Jobs, dann wird er ein bisschen besser, dann gibt es so einen Rückschlag und so weiter, und dann wird es halt immer krasser mit diesen Fällen, mit den Situationen, wie er da zum Beispiel allein in diesem Haus ist, bevor die Polizei kommt. Was ich aber so beeindruckend fand an diesem Film, ist, dass der komplette Höhepunkt des Films eigentlich in einem Dinner mit seiner Chefin besteht.
Ja, wo er und René Russo Szene halt, müssen wir auf jeden Fall reden. Ja.
Er lädt sie eben ein zum Essen und zeigt ihr dann quasi, wie unentbehrlich er eigentlich mittlerweile ist und was es eigentlich auch für ihr Leben jetzt bedeutet, und stellt eben zum ersten Mal richtig Ansprüche und Anforderungen. Ich habe mich ein bisschen im Film an die Serie Breaking Bad erinnert gefühlt, wo auch jemand von außen quasi in so ein neues Milieu kommt, hier halt Bryan Cranston, Walter White, in dieses Drogenmilieu, und es eben erst nicht versteht, aber dann so zum totalen Badass irgendwann mutiert, weil er halt merkt, er hat jetzt was in der Hand, was andere Leute wollen. Und das fand ich ganz stark, weil ich dachte, okay, was wollen die mir jetzt noch zeigen? Und das dann quasi in so einer 10-minütigen ausgespielten Gesprächsszene da, das kulminiert und er da die Fassade fallen lässt, das fand ich ganz schön geil.
Auf jeden Fall, achso, möchtest du? Oder
ich würde, nö, mach mal.
Was ich fand, das war eine ganz fürchterliche Szene ja auch. Also eine absolut geile, aber halt auch fürchterliche. Und da, finde ich, hat man aber wieder schön gesehen, dass, aber angenommen, als moralischer Mensch kannst du aus so einer Situation aber fliehen, weil du hast einfach deine Grundsätze und diesen folgst du dann eben einfach. Aber für sie, sie hatte ja, sie konnte da ja nicht so einfach raus, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Und das ist vielleicht auch eine der Schwächen des Films, dass es bei ihr halt, sie ist ja eigentlich auch nur ein überspitztes Klischee von dieser alternden, quotenversklavten, sensationsgeilen Fernsehproduzentin, aber ihr kauft man das halt nur bedingt ab, muss man sagen, also weniger als dem Charakter Lou Bloom. Und also Lou für sich genommen halt seine ganzen abstrusen Pläne, seine gefühlsfremden Manipulationen etc., das funktioniert halt super, bis auf eben die Tatsache, dass alle um ihn rum halt mitspielen, ohne sich zu wehren. Und das könnte sie tun, aber eben, da sie halt eben selber diese Klischee-Rolle eben erfüllen muss und selber nur irgendwie eine Satire in sich ist, macht sie das eben nicht. Und das ist dann wird dann irgendwann etwas unglaubwürdig, meiner
Aber
Meinung
ist es das Klischee dann, dass sie damit erfüllt, dass sie das nicht macht? Oder ist sie dadurch gerade ein interessanter Charakter, dass sie eben so gefangen ist in dieser Welt und eben in ihrem Job, dass sie eben mitspielt und das eigentlich auch faszinierend findet, wie er agiert? Also für mich ist eigentlich die größte Stärke des Films, dass diese Moralität nicht komplett, wie man es denken würde, ausgespielt wird, sondern dass es halt immer weiter in die Scheiße geritten wird, die Sache, so durch Lou Bloom. Nee, das finde ich ganz schön
geil. Absolut, ja, ja.
Ja, also ich höre immer nur Stärke, Stärke, Stärke. Für mich die größte Schwäche an dem Film, für mich, oder das größte Problem, aber das ist auf jeden Fall jetzt mit Spoilern.
Sollen wir dann einen richtigen Spoiler jetzt anfangen?
Ja, ist mir alles egal.
Klar, ja, los geht's.
Spoiler!
Nee, Spoiler!
Für mich ist das größte Problem, dass in dieser Szene, über die wir gerade geredet haben, da ist dann klar, okay, er hat quasi gar keine Moral, und das ergießt sich dann da rein, oder vielleicht ist es sogar auch vorher, dass er von einem Konkurrenten das Auto manipuliert, dass der dann einen Unfall hat, und dann ist er, weil er weiß, dass dieser Unfall stattfindet, da und filmt ihn und macht da eine Story draus quasi. Mhm. Und in dem Moment war für mich klar, okay, der hat halt einfach gar keine Skrupel, also überhaupt keine. Und da wurde quasi das ganze Ausmaß von dieser Morallosigkeit da gezeigt.
Ja.
Und das aber danach war mir der Film dann zu lang. Also da fand ich dann die nächsten Szenen, wo dann zum Beispiel sein Kollege da erschossen wird und sowas, die waren mir dann nicht mehr krass genug, sodass ihn das dann auch kalt lässt. Das war, fand ich, klar.
Sieht man, wie er das Auto manipuliert?
Ja. Ja.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Also das ist wirklich ein Unfall gewesen.
Nee, nee, er ist da bei dem Auto und schraubt da unten dran rum. Oh. Und da war's für, und deswegen war dann für mich ab da, war es mir dann zu lang. So, weil dann, sobald irgendwie klar abgesteckt ist, okay, der hat wirklich gar keine Grenzen. Er macht einfach alles, um das so gut wie möglich zu machen, seine Arbeit da. Dann wurde es für mich ein bisschen langweilig.
Also ich würde zustimmen, dass ab der Szene der Charakter an sich ausgereizt ist, weil ab dann ist klar, er geht über Leichen, um seine Ziele zu erreichen, Punkt. Und eigentlich viel mehr kann dann nicht mehr kommen. Und danach fragt man sich halt nicht mehr, ja gut, was macht er jetzt, wie kann er das noch toppen? Also das ist dann eigentlich durch. Aber was danach kommt, bringt eigentlich sehr gut noch die andere Seite, eben diese sensationsgeile Satire-Seite eben noch ganz gut zu Ende mit dieser letzten Story. Und macht eigentlich also die Story des Films halt nochmal rund am Ende, auch wenn der Charakter an sich dann nicht mehr viel Neues zu bieten hat. Und dass es in dem Fall dann etwas lang ist, würde ich zustimmen, aber trotzdem verdammt unterhaltsam, finde ich, das Ende.
Ja. Auf was ist das denn eine Satire?
Auf was ist das
eine Satire? Medienlandschaft.
Auf Medien, Sensationsgehalt. Das sage ich jetzt machtmal, aber genau das ist es doch, oder?
Genau, ist es für mich nicht. Also für mich ist es quasi auf die kapitalistische Wirtschaft so eine Satire. Das mit den Medien ist natürlich krass drin auf jeden Fall, aber es ist für mich irgendwie nicht so der Punkt. Ich finde, der Punkt ist eigentlich, dass du halt in diesem System, in dem wir leben, einfach nur dadurch, dass du halt bringst, was Leute von dir fordern, halt kannst du aufsteigen, einfach durch Skrupellosigkeit. Und ich finde so ein bisschen der Punkt, dass die Medien blutgeil sind, so, das hätte mir für mich dann auch nicht gereicht als Aussage des Films, weil das finde ich dann auch ein bisschen billig und wird ja auch ein bisschen billig dargestellt in diesem Film.
Ja, aber finde ich schön, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben, weil für mich ist der Film eigentlich alles für die Quote, alles für den Schock so ein bisschen. Aber, nee,
aber, das ist ja urkapitalistisch, ne? Also dass eben wirklich dieses, ich sehe das halt auch so wie Christian, also klar, man hat sich hier...
Bieralarm.
Bieralarm.
Ah, oh, geil, da ist er wieder. Prost, auch von mir. Da geht es ganz klar, es ist ja auch ein Abgesang auf das kapitalistische System, das sehe ich halt schon auch so. Und hier haben wir als Hauptdarsteller so einen Typen, der halt ganz klar ausgewiesen ist. Das hat er quasi auf der Stirn stehen nach einer halben Stunde. Der ist halt auch ein Soziopath. Aber für mich, ich habe mir dann beim Gucken auch so die Frage gestellt, ja gut, aber offensichtlich ist man von einer ganzen Menge dieser Leute umgeben. Nur ist nicht jeder so selbstreflektiert wie Lou Bloom, der ja selber sagt, er hat ein Problem und mag wahrscheinlich Menschen auch eigentlich überhaupt nicht. Bei anderen Leuten zeigt sich das dann halt nicht unbedingt durch die offene Selbsterkenntnis, sondern einfach eher durch ihr Handeln. Und das fand ich auch ganz schön gruselig eigentlich, ne? Also wie viele Leute hat man um sich rum oder hat man in dieser Welt, die sozusagen einfach nur ihren Job immer nur ihren Job erledigen und überhaupt nicht daran interessiert sind, mal sich über Konsequenzen für den anderen irgendwie bewahren zu werden.
Findet ihr, dass diese Konsequenz, die Lou Bloom ausstrahlt und die auch der Film einem suggeriert, eben du kannst halt an die Spitze kommen, einfach nur immer weitermachst, findet ihr, das hätte gebrochen werden müssen im Film? Denn ich fand es am Ende ein bisschen nervig, dass er Rick seinen Sidekick und dann auch noch dieser eine Typ da bei dem Lokalsendern immer noch sagt, nee, das ist total brutal, das können wir nicht senden, das können wir nicht machen. Ab dem Film war mir schon lange klar, dass wir das nicht machen können, aber wir machen das jetzt und ich gucke mir das an und ich finde das geil, dass es jetzt durchgezogen wird. Also ich hätte am schlimmsten gefunden, wenn er am Ende dann nicht triumphierend rauskommt, sondern ich fand das genau richtig. Für mich ist aber am Ende der Film zu lang, also früher aufhören müssen, aber findet ihr, da hätte nochmal ein glaubhafter anderer Charakter reinkommen müssen? Findet ihr, er hätte nochmal Zweifel haben sollen? Das gefehlt im Film?
Er hätte nicht Zweifel haben sollen, finde ich, aber es hätte halt mehr Druck von außen geben müssen, beziehungsweise mehr Gegenwirkung zu seinen Taten, was ich ja vorhin schon leicht angerissen habe. Und am Ende also wird eben dieses, was er macht, dann auch wirklich zu dick aufgetragen. Also gerade in den letzten 10 Minuten, wo er dann am Ende sein eigenes News-Fernsehen-Imperium noch aufbaut, das fand ich ein bisschen zu doof.
Naja, aber der Teil ist halt dazu da, um, finde ich, nochmal zu zeigen, okay, das ist halt Satire, wir wissen selber, dass es so extrem wahrscheinlich nicht ist, aber ist das über diese Überspitzung wird schon gebraucht, weil sonst wird es so ein Moral-Apostel-Film.
Ja, ich fand die Überspitzung auch okay. Ganz geil fand ich übrigens auch den Soundtrack, weil der war teilweise ja wirklich, das war ja fast so eine ironische Brechung, weil das war ja, als er dann seinen Traum davon schildert, dass er so gerne irgendwann sozusagen, also ne, erzählt er von seinen Träumen, wo er hin möchte. Und dann kommt ja im Hintergrund so eine ganz verträumte, positive Musik, die ja eigentlich eher passen würde zu so einem Sport-Disney-Film, wo irgendwer gerade sagt, so, ich möchte den Touchdown einmal in meinem Leben schaffen. Und das Geile war ja aber so, dass er dabei, aber man sieht halt ihn, man weiß, wer er ist, und diese Musik hat gar nicht dazu gepasst. Das fand ich ganz geil. Und ich habe das ja mit meiner Freundin geguckt, die meinte halt so, ey, meint ihr das gerade ernst mit der Mucke? Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen hat, weil die war ja wirklich total positiv und so.
Soundtrack habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist aber auch eher was Positives, würde ich sagen. So, also dann hat es wohl
viel gespielt. Elektronische Gitarren, ein bisschen verträumt und auch relativ positiver Vibe, den der Soundtrack rüber. Ja. Bringt. Die Szene ist cool, weil die ausgespielt wird von ihm auch. Also da sagt dann niemand irgendwie was, sondern er erzählt das einfach die ganze Zeit. Es wirkt total abstrus. Und dann geht's einfach weiter. Und man merkt so, ja, okay, mit ihm haben wir es jetzt zu tun.
Ja. Na, es war halt so verstörend, weil man würde eigentlich eher vermuten, dass da bei dieser Szene eher so ein bisschen was Düsteres kommt vom Soundtrack. Aber er kommt halt absolut nicht. Sondern halt eher so, yes.
Und das ist ja auch ein Geständnis dann an den Schauspieler, dass du denkst, eben, er kann das rüberbringen. Und gerade wenn wir es mit dem Soundtrack brechen, kommt es noch durch. Voll. Wir müssen es jetzt nicht noch wie Hans Zimmer bei Inception noch mal 10-mal untermalen, damit wir verstehen,
ja, oder noch
passiert
mal
was.
Genau, das Jaws-Thema drunter.
Da passiert jetzt was. Emotionales. Was gibt ihr dem Film von 1 bis 10?
Von mir gibt es 7 von 10. Ja. Das war's. Also ich habe schon eigentlich schon alles gesagt. Ich war halt ein bisschen zum Ende ein bisschen gelangweilt, ist aber trotzdem ein super Film. Alleine für Yilin Hall kann man sich den auf jeden Fall angucken.
Ich gebe dem Film 8,5 von 10. Ich fand den wirklich super.
Von mir gibt's auch 7. Und aber auch, glaube ich, mit einer Empfehlung. Ja.
Von mir 9 von 10. Weiß nicht, ob ich so viel schon mal gegeben habe für einen Film, aber ich fand den großartig, ich fand die Performance super, ich fand den von der Struktur sehr gut. Der einzige Wermutstropfen für mich ist, dass ich finde, der hätte früher sein Ende finden müssen, nämlich in einer Szene, wo er mit dem Finger auf jemanden zeigt und grinst. Da hätte ich gerne gesehen, dass der Film abblendet und dann geht er noch irgendwie 10 Minuten weiter, fand ich ein bisschen unnötig, aber ich fand das super geil, komprimiert und echt, wie will man sagen? Ja, das ist einfach eiskalt durchgezogen, was man davor hatte. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist die Serie Over the Garden Wall. Das ist eine neue 10-episodige Miniserie von Patrick McHaley. Und der ist auch Schreiber gewesen bei The Misadventures of Flapjack. Das ist eine Cartoonserie und Creative Director von Adventure Time. Und die Serie ist produziert von Cartoon Network. Und die wurde in 5 aufeinanderfolgenden Nächten ausgestrahlt. Also 10 Episoden. Immer 2 Episoden wurden gezeigt. Und jede Episode ist nur 11 Minuten lang. Die hat sehr gute Kritiken erhalten, aber scheint nicht so ein richtig großer Erfolg gewesen zu sein, wenn man sich die Facebook-Seite anguckt und so weiter. Also die Kritiken waren positiv, aber wenn man überlegt, was da für Arbeit in die Serie reingeflossen ist, dann ist der Erfolg noch ausgeblieben, könnte sich wahrscheinlich aber zu einer Kultserie entwickeln. In der Serie folgen wir den beiden Geschwistern Ward und Greg durch eine düstere Fantasy-Welt, die The Unknown genannt wird. Und wir wissen zum Anfang der Serie nicht, wie die beiden an diesen Ort gekommen sind, sondern nur, dass sie versuchen, den Weg nach Hause zu finden. Die beiden sind nicht allein auf der Reise, begleitet werden sie vom sprechenden Vogel Beatrice und einer Kröte, welcher der kleine Greg in jeder Folge neue Namen gibt. Ward und Greg bilden ein ungleiches Paar. Der vielleicht so 7-jährige Greg ist tollpatschig, frohen Mutes und scheint den Ernst der Lage, in dem die beiden sich befinden, nicht so ganz begreifen zu können. Und der von Elijah Wood gesprochene Ward, der gerade so mitten in der Pubertät ist, trägt quasi die Verantwortung der Gruppe, ist aber mit der Situation hemmungslos überfordert, ängstlich und in seinem Auftreten total unsicher. Und Diese Welt, The Unknown, sieht aus wie aus alten amerikanischen Kinderbilderbüchern. Am Fluss plätschert eine Mühle, Holzfäller huschen durch den Wald und in der Taverne werden Lieder gesungen und eine mit Lampions geschmückte Fähre rauscht an den Weiden vorbei den Fluss herunter. In jeder der 10 Folgen treffen Ward und Greg auf neue, gruselig, quirlige Gestalten und fast immer entsteht aus diesem Treffen ein Lied und das erinnert oft an alte amerikanische Musik, also Country und Blues und so weiter. Und ja, Over the Garden Wall ist verspielt, lustig, aber an vielen Stellen auch richtig düster und erwachsen. Hat euch diese Mischpoke gefallen?
Also ich fand das wunderbar, muss ich sagen. Hab auch, wir hatten ja vorher gesagt, man soll sich 3 Folgen angucken. Ich glaube, mittlerweile haben wir alle 10 geguckt.
Ja.
Und also ich war echt beeindruckt davon, weil es einfach teilweise super lustig und abgedreht ist und dann aber halt auch wieder auf der anderen Seite halt richtig clever und düster. Und ja, es ist einfach super.
Finde ich auch eine super Sache. Also definitiv inspiriert von Adventure Time, finde ich. Also, allerdings ohne die komplette Nerdkultur dahinter. Also einfach stark geschrieben. Wie schon gesagt, im Kern eigentlich ein Kindercartoon, aber mit vielen deepen Horror- und Drama-Elementen und halt unverschämt lustiger Comedy dazwischen. Und vor allem, das Wichtigste, halt wirklich cleveren Geschichten. Also die macht das, wie es ja auch Adventure Time teilweise tut. Die spielt halt mit so etablierten Genres und Tropes, finde ich, und verdreht die dann aber auf ihre ganz eigene Art und Weise und manipuliert die und macht da halt eben eine eigene Sache draus. Und dabei zuzugucken, wie halt, oder sich vorzustellen, wie die Leute das geschrieben haben, das also fand ich wirklich herrlich.
Ja, ich fand es erstmal wunderschön, die anzugucken, weil die einfach, weiß nicht, ich hatte da total Bock. Ich kam mir vor, ein kleiner Junge, der immer wieder so ein Bilderbuch aufschlägt. Und es hat halt total Spaß gemacht und deswegen habe ich die auch sofort am Stück dann irgendwie alle 10 Folgen dann irgendwie durchgesuchtet, weil es war überhaupt kein Problem. War halt mittendrin, die hätte man auch einfach einen Film draus machen können, jetzt am Stück zusammengeschnitten. Halt total intelligent geschrieben, irgendwie, keine Ahnung, übers Erwachsenwerden und Probleme, die sich stellen hier und da, weiß ich, eben beim Älterwerden und so weiter, oder als junger Erwachsener, total cool. Also, total begeistert, bin mega begeistert.
Ich finde auch das Setting total erstaunlich und schön, hat mich auch ein bisschen eben an diese Studio Ghibli-Filme, also zum Beispiel Prinzessin Mononoke und so erinnert, dass es halt eine ganz schöne Schwere und Düsterheit zwischendurch hat und das hat mich sehr an Adventure Time erinnert, weil in Adventure Time auch manchmal echt twisted Sachen passieren, die überhaupt nicht in eine Kinderserie gehören. Ich fand, hier haben sie auch manchmal haarscharf an der Grenze gespielt zu so Horrorsachen, wo man sich echt dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? Oder auch richtig Angst hatte. Und dann aber auch immer diese Horrorelemente wieder gebrochen werden, weil es ja schon so ein Überthema gibt, das eben um Angst und Unsicherheit sich auch handelt, so mit der man sich in der Welt bewegt. Und die Serie an sich kann eben auch als Metapher gesehen werden. Das Interessante ist ja, dass wir auch am Ende einen Twist haben in dieser Serie. Also es ist ja so, es hätte sich, wie du sagst, auch sehr gut, finde ich, als Film geeignet. Ich weiß gar nicht, ob man sich damit nicht sogar einen größeren Gefallen getan hätte. Natürlich macht es Sinn, dass sie in Episoden erzählt ist, weil in jeder Episode so quasi die Gruppe auf jemand Neuen trifft, bis so ein bisschen aufs Ende, wo dann eher die Geschichte auserzählt werden soll. Aber ich fand das ganz erstaunlich, dass wir dann am Ende nochmal eine komplett neue Ebene reinkriegen, das zu sehen, eben auch verstehen, was The Unknown ist und warum sich unsere Charaktere da bewegen. Das fand ich ganz schön cool und ich fand auch, dass so manche Antagonisten da, zum Beispiel The Beast, das vorkommt, auch so große Rollen einnehmen in dieser Geschichte, die dann auch am Ende zu Ende erzählt werden müssen, deren Geschichten. Und das wird auch mit einer Härte und mit einer Traurigkeit, auch mit einer Schönheit erzählt, die ich toll fand. Also ich fand diese ganze Mischung dieser Serie echt super.
Also ich wollte nur sagen, also ich weiß gar nicht, ob ich da so zustimme mit der Filmsache, weil ich gerade auch fand, dass das mit 10 Minuten total gut gewählt war. Also weil ich habe eigentlich immer nur so maximal 2 am Stück geguckt. Und fand es eigentlich auch super, dass es so abgeschlossen ist, weil man dann auch nicht Gefahr läuft, da irgendwas zu lange. Also einfach so, wie sie es geschafft haben, halt immer eine komplette Geschichte in 10 Minuten reinzudrücken, war halt auch irgendwo super und hat es deswegen nie langweilig gemacht. Ich weiß nicht, ob ein ganzer Film da so funktioniert hätte.
Ja, kann sein, dass das vielleicht irgendwann ein bisschen ermüdend gewesen wäre, wenn man quasi dann einfach so 10 aufeinanderfolgend irgendwelche Episoden hat. Jetzt sind wir da. Ja. Kann sein, ja. Möglich.
Und die Storylines der Folgen, die sind ja auch in sich auch abgeschlossen und die sind da an sich auch der Hammer, finde ich. Ich glaube, ich finde nicht, dass sich das als Film eignet. Aber auch diese Charaktere, die sie ja treffen, eigentlich immer 9 in jeder Folge, die sind halt teilweise wirklich lustig, aber auch total angsteinflößend. Also ich sag nur Auntie Whispers in dem
Hammer. Das ist echt der Hammer.
Ich wäre fast vom Stuhl gekippt, auf jeden Fall.
Das war richtig ganz böse. Gut unangenehm. Ja.
Aber auch dann, ja, ohne zu spoilern, auch dann wird halt eben wieder, wie Dr. Schwarz gesagt hat, wieder damit gebrochen und das wird nochmal aufgelöst und sie manipulieren halt eben diese Sachen und machen da was Eigenes draus. Und gerade in einer Folge finde ich halt eigentlich meine Lieblingsszene, wo die beiden kommen in eine Taverne, um nach dem Weg zu fragen. Ich erzähle euch das mal kurz. Und die Barfrau fragt sie dann eben, wer sie sind. Und Word sagt, wir sind, ja, wir sind irgendwer, wir sind nur zwei Brüder, wir sind eigentlich niemand. Und die Leute in der Taverne sind halt völlig ungläubig und baff so. Also, und sagen halt, ihr könnt doch nicht irgendwer sein, ihr müsst doch irgendwer sein. Er ist der Bäcker und dann zeigen sie auf den Bäcker so, er ist der Holzfäller, ich bin die Barfrau, wer seid ihr denn? Und dann kommen sie halt irgendwann zu dem Schluss, dass er eben, dass Word halt eben der tragisch Verliebte sein muss. Und eigentlich, das ist eben seine Rolle. Und dann muss er eben sie davon überzeugen, dass er das nicht ist. Und dann irgendwann kommen sie drauf, ach so, er ist natürlich der Wandernde, er ist der Pilger. Und dann sagen, ach so, da er natürlich der Wandernde ist, sagen die ihm natürlich auch, wo er lang gehen muss. Und dann zieht er halt weiter. Und das ist halt einfach so intelligent, eben also gespielt eben mit dieser Idee, dass eben jeder seine Rolle einnehmen muss in einer Welt. Und das passt eben dann auch wieder als Metapher auf dieses Erwachsenwerden und seine Rolle in der Welt finden.
Total.
Und das fand ich, dass sowas haut mich halt um in der Serie. Einfach so eine Art Cleverness, finde ich halt, also bin ich begeistert.
Ja. Mich hat das auch mehrfach aus den Latschen gekippt, wie sie es geschafft haben, ja, eben diese Metapher des Erwachsenwerdens da oder der Metaphern zu finden für das Erwachsenwerden oder Situationen, die sich eben da dabei ergeben, wie sie das hinbekommen haben. Also das war so clever und schlau gemacht und das Ende haut einen dann ja wirklich nochmal um.
Ja.
Also sozusagen, ja, dann mache ich als die Laterne ausgemacht wird.
Ey, das war so schlimm alles.
Ist,
oh, das war so
das
geil.
Das ist
auch.
Einfach,
oh.
da fällt einem gar nichts mehr zu ein. Das ist einfach wahnsinnig gut. Und ich frage mich, natürlich kann man sich jetzt fragen, ob man das, ob wenn Kinder das gucken, sie das so realisieren, worum es da geht. Natürlich nicht, weil sie diesen Erfahrungsschatz ja noch nicht haben. Aber vielleicht macht das auch gar nichts. Es reicht auch, wenn sich jemand beim Zugucken einfach daran erfreut, dass der kleine Greg einfach so geil drollig ist.
Der ist so lustig.
Ich habe da so viel Spaß gehabt. Das war so einfach mit der Trommel auf dem Kopf. Ich habe ihn nicht mehr eingekriegt. So.
Und dass er auch ansonsten diese umgedrehte Teekanne die ganze Zeit und diese Kröte, die so lustig einfach ist. Also ich weiß nicht, das ist halt auch so geil. Weil ja, der eine ist ja von Elijah Wood getroffen und Greg ja wirklich von dem Kind, also das noch nicht so alt ist. Und dieser kindliche Entdeckungsgeist und das System auch halt so egal ist, wie gruselig das da jetzt ist, weil es jetzt halt weitergehen muss und dass das aber auch eine Aussage trifft darüber, wie wir mit Gefahr umgehen, dass halt Gefahren auch schlimmer werden, wenn wir noch mehr Angst vor ihnen haben. Oder man auch eben Sachen sehen kann, die gar nicht da sind. Das ist halt super. Also es ist, ja, das sind halt so richtige wie Menschen, die man kennt und Greg, ey, das finde ich halt auch so herrlich. Da gibt es halt auch die Szene, wo. Ja, minimaler Spoiler, aber Greg halt schon so an so einem Baum gefesselt ist und dann so ein Blätter ausspuckt und das ist eine ganz schlimme Szene.
Ja.
Und dann sagt halt dieser Vogel so, oh nein, sogar jetzt kommen sogar schon Blätter auf seinen Mund und dann sagt er so, nee, ich habe einfach nur Blätter gegessen.
Also, das ist einfach, natürlich das ist einfach die Szene, super. Wo er die zwei Pennies in den Brunnen schmeißt, einfach da habe ich auch einfach nur am Boden gelegen.
Ja. Das ich ist halt echt wirklich... Das Coole ist auch immer, dass das einfach immer so, das, so genau das Gegenteil bietet zu dem, was du jetzt erwartest. Würdest an Dialog. So irgendwie. Keine Ahnung, ja, weil das haben sie so gut hingekriegt. Ich meine, irgendwann rechnet man schon damit, aber man freut sich trotzdem drauf, so welche lustig naive Antwort jetzt wohl kommen mag. Und das ist herrlich. Herrlich.
Ja. Ja. Was ich noch sagen würde, falls sich jetzt irgendwer, der das hier hört, denkt, das gucke ich mir auch mal an, mindestens 4 Folgen. Weil ich fand, so die ersten 3 haben halt noch so ein bisschen, die waren noch so die für Kinder am geeignetsten vielleicht.
Ja.
Und dann in der 4. kommt halt das erste Mal so richtig dieses düstere Element mit rein. Und ab dann ist es halt wirklich richtig gut.
Genau, vor allem ab der 4. und auch so der 5. merkst du auch, dass hier eine übergeordnete Story ist. Und dass nicht nur einzelne Geschichten sind, sondern dass hier was auf etwas zurückgegriffen wird aus der ersten Folge, was scheinbar eine Bedrohung darstellt. Und dann war ich auch richtig gehuckt, als ich wusste, so fuck, was ist jetzt eigentlich mit dieser Sache? Die wurde jetzt schon nicht mehr angesprochen nach 3 Folgen. So, da muss doch irgendwas sein. Also nee, ganz super. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja, angucken, sofort.
Ja. Aber sofort, ja.
Also die Serie kann man guten Gewissens jedem empfehlen. Also diese Mischung aus eben depressiv angehauchter Ernsthaftigkeit und eben dieser kindlichen Magie, die halt Greg da reinbringt, also einzigartig. Tolle Serie.
Also wer sehr so blöd ist und meint, das als Kinderserie abzutun, nur weil es vielleicht die Optik hat, der ist selber schuld. Ganz einfach.
Genau.
Wie diese Frösche von der Fähre gehen und alle einfach in den Schlamm zum
Wind. Ja. Das war so, die waren sowieso so lustig, als sie auf dieser Fähre sind mit den Fröschen, diese Froschpolizisten, die alle nicht reden können. Ich bin fast gestorben.
Ja.
Gut, fast gestorben bin ich auch bei dem Dreck, den wir jetzt besprechen. Und das ist die Serie Peaky Blinders.
Ja, richtig. Peakige Blinde. Darum geht's. Ganz übel mitgespielt hat es mit den jungen Leuten. Bei Peaky Blinders, es handelt sich hierbei um historisches Kriminaldrama, das sich so zeitlich in den Ausläufern des Ersten Weltkrieges platziert. In den USA ist die Serie schon vor einem Jahr rausgekommen. Die zweite Staffel hat dort auch schon begonnen mit Tom Hardy, dem alten Recken. Heute startet Peaky Blinders angeblich auch in Deutschland, die erste Staffel auf Sky Atlantic im Vormittagsprogramm, habe ich gehört. Ja, worum geht's? Wir sind hier unterwegs auf den Straßen von Birmingham mit Cillian Murphy, den man aus der Batman-Trilogie kennen kann, oder 28 Days Later. Damit ist er, glaube ich, so richtig dem internationalen Publikum bekannt geworden. Er spielt Tommy Shelby, den Boss der Gang Peaky Blinders aus Birmingham. Es sei am Rande erwähnt, dass die Serie mit der historischen Gang nicht so viel am Hut hat, außer dass sie halt den gleichen Namen haben und auch Rasierklingen an ihren coolen Schiebermützen haben, mit denen sie zuweilen dann Leute verjacken. Hashtag zweite Folge. Ja, die Truppe besteht so aus jungen Weltkriegsveteranen und anderem Gesindel, was sich so anfindet. Man erfährt schnell, dass auch nicht wenige Mitglieder irgendwie an posttraumatischen Belastungssyndrom leiden, was da einem auf jeden Fall richtig in die Fresse gerieben wird, alle 5 Minuten. Das Ganze geht damit los, dass eine Waffenlieferung der britischen Regierung, die eigentlich nach Libyen hätte gehen sollen, in die Hände von eben Gangboss Tommy Shelby gerät. Und das Verschwinden eben jener hat zur Folge, dass Winston Churchill himself, den berüchtigten Chief Inspector Chester Campbell, gespielt von Sam Neill, damit beauftragt, der Sache so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Ja, und dann geht das ganze Zerwürfnis halt auch schon los. Zu einem Übel hat die Schwester von Tommy auch noch ein Verhältnis mit dem falschen Typen. Das ist ein ehemaliger Kamerad von ihm, Tommy, der politisch aktiv ist und aus einem bis dato nicht erkennbaren Grund zur Persona non grata der Shelbys geworden ist. Ja, so und so haben wir dann nach einer Folge auch schon eine ziemlich klare Ahnung davon, so worum es dann in der ersten Staffel gehen wird. Geschrieben wurde das Ganze von Steven Knight, der uns natürlich als Schreiber von Locke bekannt sein dürfte, den wir ja auch schon im Pencast Nummer
schneiden wir später noch rein. Bei
22!
Genau. Das ist Peaky Blinders. Was ist Peaky Blinders für euch, Freunde?
Die Serie ist schon gut, finde ich, keine Frage. Aber sie hat für mich dasselbe Problem wie zum Beispiel Serien wie Mad Men oder Boardwalk Empire oder halt die Sopranos oder sowas in der Richtung. Die Serien sind qualitativ gut, da sind Schreiber am Werk, da merkst du, die haben was drauf. Gute Schauspieler, gute Sets, aber ich kann mir das nicht langfristig angucken. Also mir ist es zu lang gezogen, beziehungsweise eben teilweise zu charakterzentriert. Da fehlt mir dann die Kurzweiligkeit. Also das hat halt ein bisschen den Anstrich von so ADS-Generation, ich will Explosionen und Sex die ganze Zeit. Und vielleicht ist es ein bisschen so, aber an und für sich muss ich sagen, dass da vor lauter Qualität kommt mir halt die Unterhaltung zu kurz. Das ist halt für mich das Grundproblem dieser Serie, auch wenn sie wirklich grundsolide ist.
Ja, ich finde auch, das Wort schnarrig beschreibt das irgendwie ganz gut, was da passiert. Ich weiß nicht, mich hat da überhaupt gar nichts gegriffen. Das ist halt alles irgendwelche maskulinen Typen, reden mit irgendwelchen blöden Akzenten und haben ihre Schiebermützen auf. Alles ist ein bisschen dreckig, aber auch cool. Und dann gibt's auch die Barfrau, die mit ihrem singenden Organ da irgendwie die Männerherzen...
Aber Obacht, Folge 2, sie ist eine verdeckte Ermittlerin.
Folge 1. Ja, ich weiß, aber irgendwie, ey... Keine Ahnung. Keine Ahnung, so Historiendrama, das nicht so ganz historisch ist und dann irgendwelche coolen Gangs und sowas. Ich weiß nicht, das war mir alles zu cool und abgewichst irgendwie in dieser Serie. Ich weiß es auch nicht. Also ich bin da überhaupt gar nicht reingekommen.
Können wir kurz mal darüber reden, dass mir 1920 Birmingham aufgetischt wird und dann einfach zwischendurch völlig random irgendwelche Rockmusik mit E-Gitarren eingespielt wird.
Also das ist so ein bisschen, hat man sich so ein bisschen, glaube ich, so an Gangsterfilmen so auch von Scorsese so orientiert, habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Also du hast dann irgendwie, was zeitlich überhaupt nicht passt, da irgendwelche, obwohl bei Scorsese passt es, aber deswegen passt es halt hier nämlich nicht, weil man kann das nicht eins zu eins übertragen. Das ist das mit den Jahreszahlen, das ist immer so eine Sache. Ich finde, sowas kann man manchmal bringen. Hier ging mir das hart auf die Kette, so. Ich bin ja echt ein Fan von so Gangsterfilmen, so à la Casino, Goodfellas oder meinetwegen auch britischen, so wie Bube, Dame, König, Gras. Es ist halt viel zu komische Rockmusik am Start. Dann andauernd sehen wir Cillian Murphy, wie er mit Kippe in Slow Motion irgendwo lang geht. Und man sich so denkt, ja Leute, ja, okay, mal gucken, wann irgendwas passiert. Und komplett zerstört wird dann das Ganze dadurch für mich zumindest auch noch, dass da irgendjemand euch bei der Post-Production geschlampt hat, weil ich finde, manchmal hat man das Gefühl, dass man direkt am Set steht, so von der Beleuchtung her. Also ich habe das Gefühl, so jetzt, aha, so er spielt jetzt den Marketender und da ist ein Pferd so und irgendwie und live auf dem Mittelaltermarkt so ein bisschen. Also ich fand das, für mich hat das auch nicht so richtig hingehauen. man wollte halt so sau cool sein irgendwie.
Ja.
Und das hat bei mir über, also mich hat das, diese Coolness, also die haben das versucht, einem so in die Fresse zu reiben, das hat mich einfach nur gelangweilt und angeödet. Und auch, ich stimme da auch so in den Chor mit ein, den hier Dr. Snips so schön anstimmte.
Dirigiert.
Da fehlt mir auch ganz klar die Kurzweiligkeit, weil die Charaktere sind halt alle, was wiederum Dr. Schwarz so drin formulierte, sind halt alles irgendwelche so Dom Hemingway-Macker, die halt alle irgendwelche dummen Dialekte haben. A.K.A. nicht Englisch sprechen können und halt irgendwie nur am Rumprollen sind, und er ist halt so natürlich, Cillian Murphy, ganz klar so ein bisschen so das Gegenteil, er ist so der intelligente Typ, der sich auch zu benehmen weiß und so weiter und das Ganze natürlich lenkt und ja, aber keine Ahnung, also ich brauche das überhaupt nicht mehr, gerade nach sowas wie Boardwalk Empire, was halt total cool war, aber auch da fehlt ihm irgendwann die Kurzweiligkeit, weil es ist halt nervig, wenn man 10 Folgen oder aka irgendwie 600 Minuten damit beschäftigt ist, herauszufinden, na, finden sie die Waffenlieferung oder finden sie sie nicht? Das ist einfach so, weiß ich nicht, ey, da gucke ich dann lieber Vikings, oder das ist einfach so, da passiert halt was. Oder ist die Waffenlieferung nach einer halben Minute ist sie aufgeflogen.
Dann werden die Waffen auch benutzt.
Ja, ja, ich meine, es sagt schon alles, wenn in der ersten Folge, die halt irgendwie 50 Minuten lang ist, alleine irgendwie 7 Minuten davon dieser komische Detective braucht, um nach Birmingham zu fahren.
Ey, ganz ehrlich.
Erstmal 5 Minuten im Zug, dann noch in der Kutsche, dann noch ein Stück zu Fuß. So, ey, was soll das?
Und dann auch noch mal immer so wieder permanent darauf verwiesen, ja, damals waren die Städte ganz schön dreckig. Man fährt mit der Kutsche irgendwo lang, dann ficken da irgendwelche auf der Straße, dann ist da irgendwie ein Hundehaufen, da ist irgendwer, kotzt irgendwer besoffen hin. Das ist halt so, das ist ja nicht so, dass das Publikum sowas nicht schon längst gesehen hätte. Also das ist für mich halt auch wirklich nur so ein, da wird so protokollarisch so, ja, wir zeigen jetzt das düstere England. Irgendwie, das wird da einfach
vor
so
abgehandelt.
Das ist so lame, sorry.
Also, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass jeder von den Leuten da einen Undercut hat, kann man dafür auch einfach heute nach Berlin fahren.
Das ist halt so eine Serie, die ist halt auf dem Papier cool, weil sie hat halt ein cooles Setting, dieses dreckige Post-Erste Weltkrieg, Arbeiterwelt in England. Ich meine, das ist ein cooles Setting, klar. Dann
ja,
diese,
absolut.
Aber
absolut.
Es ist halt, und die Story, die ist halt auch irgendwo auch gut geschrieben, aber auch so ein bisschen ausgeleiert einfach so. Du hast halt diese Blickpunkte vom Big Boss Polizeiermittler gegen den Big Boss Bandenführer und dann noch den, ja, etwas kleineren Boss, irgendwie Kommunist, der dann irgendwie auch noch mit rumturnt. Und das ist halt einfach, das Problem ist, dass es nicht bahnbrechend genug ist, dass es dich nicht aus den Socken haut.
Ja.
Und für eine Serie, die halt, ja, 600-700 Minuten von dir verlangt, muss halt mehr kommen, finde ich. Auch gerade Kategorie Nebencharaktere, halt viel zu dünn. Da, also nichts irgendwie mal, was da mal ein bisschen rausspricht, da mal ein bisschen irgendwie einen Farbtext reinbringt in diese graue Welt irgendwie. Alles sehr, sehr flach, meiner Meinung nach.
Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mir hätte das, ich hätte es lieber gehabt, dass die Serie gar nicht so auf dieses Gangster-Ding so gepocht hätte, sondern ein bisschen mehr Understatement gewesen wäre einfach, ne? So ein bisschen einfach komplett anderer Soundtrack, weniger Slow-Motion, viel zurückhaltender das Ganze gestalten. So, das sind einfach irgendwelche Jungs, so Mitte, Ende 20, die kommen aus dem Krieg, die hängen halt gerne in der Kneipe rum und so weiter. Das Ganze viel leiser einfach zu arrangieren. Ich glaube, das hätte mir sofort einen ganz anderen Eindruck verschafft und auch besser gefallen am Ende.
Ja, ein ganz gutes Beispiel dafür ist dieser PTSD-Typ, der halt wirklich halt da seine Kriegserinnerung immer hat, und der ist sonst nicht in der Serie. Der taucht auf, hat einen Breakdown und dann ist er wieder weg. So, der macht nichts anderes.
Absolut, einfach nur Werkzeug, ne? Also das ist auch, ja, das haben sie nicht gut gemacht. Also finde ich, geht besser.
Keine Empfehlung von mir.
Ja, wollen wir schon mal unsere Empfehlung aussprechen, ne? Oder was?
Nö, eben nicht.
Ja, reicht auch, ne? Also von mir auch, es ist absolut keine schlechte Serie. Wenn man vielleicht so in diesem Crime-Bereich Serien noch nicht großartig geguckt hat, dann kann man, glaube ich, auch gerne mit der starten, dann ist da nichts dabei. Obwohl ich dann auch eher auf was anderes verweisen würde, zum Beispiel Boardwalk Empire meinetwegen. Also, aber eher keine Empfehlung. Gibt besser.
Ich glaube, ich muss eine Empfehlung mit großen Einschränkungen, sage ich mal, aussprechen. Weil es halt, also vergleichbar mit halt mittelmäßigem Fernsehen ist es halt eine gute Serie, leider. Und ich meine, du musst halt auf Historiendramen etwas stehen. Klar gibt es dann auch bessere, aber was man halt nicht machen kann, ist halt irgendwie Popcorn zubereiten und einen Peaky Blinders Abend veranstalten. Das geht halt nicht. Also dafür gibt es halt nicht genug her. Aber trotzdem, ich würde die nicht direkt in die Tonne werfen, die Serie.
Nee.
Popcorn zubereiten.
In der Mikrowelle.
Ja, von mir gibt's auch auf jeden Fall keine Empfehlung. Ist schön, dass ihr darüber so viel zu sagen wusstet, denn außer Schnarch hatte ich nicht viel Empfehlung. Und natürlich wieder irgendwie der alte Sermon, dass Serien bitte nur eine halbe Stunde lang sein sollen, wenn es nicht mehr zu erzählen gibt. So diese ganze, es muss nicht immer alles eine Stunde sein, was eh schon langweilig ist, finde ich. Aber
bin ich auch mal gespannt, ob sich das vielleicht noch ändert. Also, weil gerade, also wir sind ja, gehören ja eh schon zu denen, die völlig die Nase voll davon haben, ob sich da vielleicht wirklich auch nochmal was tut. Denn ich glaube, irgendwann ist dann vielleicht auch mal der letzte Mensch mit dem Fernseher auch mal gesättigt davon, dass jeder Mist eine Stunde geht. So. Ja. Und am Ende die Plots sich ja auch sehr gleichen. Ne?
Ich finde
also
innerhalb eines Genres.
Mhm. Innerhalb, also.
An sich natürlich kein Problem, wenn es genug zu erzählen gibt. Das ist aber das Lustige, wenn man sich eben alte Disney-Filme anguckt, die manchmal nur 80 Minuten lang sind. Da passiert halt in jeder Szene irgendwas Geiles. So, da gibt es nicht diese ewig langen Langweiler-Sachen. Natürlich heißt es, musst du natürlich, wenn du ein richtiges Drama aufbaust, musst du natürlich anders machen, weil du willst den Charakteren natürlich Schwere geben. Und es ist dann gerade der Gag auch bei Sachen wie bei Tarantino-Filmen zum Beispiel, dass Charaktere lange miteinander reden. Aber dann muss da auch schon wirklich jemand am Stift gesessen haben, der dem da was Gutes zu schreiben eingefallen ist. Und dann nicht nur irgendwelche Klischees, die du halt schon mal gesehen hast. Ne? So, dann muss es halt auch richtig gut sein.
Und das
ist immer so die Sache.
Absolut.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussrunde. Was sonst hat euch popkulturell bewegt letzte Woche?
Mhm. Also ich hatte mein schlimmstes First-World-Erlebnis. Es hat aber mit Popkultur eigentlich nichts zu tun. Aber Leute, ich sage euch, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, ne, ihr bereitet den Abend vor, morgens geht ihr zum Kühlschrank, Fruchtzwerge ins Eisfach gestellt, ohne Stiel. So, dann ist der Tag gelaufen. Das ist so, glaube ich, das Traurigste, was ich in letzter Zeit erlebt habe. Weil dann stehen die da einfach so, dann sind die gefroren und man überlegt sich, na, nimmst du den Zwerg, einen nimmst du aus der Packung, irgendwie quetscht ihn auf eine Untertasse und versuchst ihn irgendwie so zu essen. Aber das ist halt wie so ein Stück Seife in der Dusche. So, das glitscht halt einfach nur von links nach rechts. Und alles ist völlig scheiße. Und das ist... Oh, Leute.
Dann hast du die alte Grillzange aber gefunden. Und dann
ich hab das halt nicht gemacht, aber das ging in meinem Kopf vor, während ich vor dem Kühlschrank niederkniete und dann halt einen nicht gefrorenen Fruchtzwerg dann rausnahm. Aber ansonsten
habe ich auch hast du die jetzt wieder rausgenommen und dann wieder auftauen lassen, dann den Stiel reingesteckt, dann wieder rein oder sind die jetzt einfach für immer da gefangen?
Das war dann so ein bisschen Evolution. Ne? Erstmal habe ich einen gefrorenen genommen, Löffel versucht reinzustecken oder eine Gabel oben. Es geht halt überhaupt nicht. Auftauen lassen, neue frische Fruchtzwerge in den Löffel reinstecken und dann geht's. Ne?
Aber Schimpansen benutzen oft Stöckchen als Hilfe.
Ja, ansonsten habe ich noch Heat geguckt, endlich mal. Ja. Was ja so ein bisschen ich mir immer selbst angekreidet habe, vorwurfsvoll, dass ich
das den Hammer sein. Hatte.
Und wie ich ja bereits auch schon erwähnte, bin ich ein Fan von so Gangster-Crime-Shit. Ja, und Heat muss man auf jeden Fall dann gesehen haben. Geht halt auch gut knapp, geht auch, glaube ich, fast 3 Stunden. Aber herrlich. Also man weiß halt auch, wo sämtliche Computerspiele, die so in dem Genre agieren, so aka GTA, wo die ihre ganzen gerenderten Sequenzen her haben. Das ist halt, wenn irgendwer mit einer Eishockey-Maske und einer Knarre irgendwen überfällt, Leute, es ist Heat, wo es herkommt. herrlich, supergeil. Also Al Pacino und Robert De Niro waren ja, glaube ich, das war, glaube ich, auch das Ding, so zum ersten Mal zusammen vor der Kamera, bevor das dann ja danach auch noch öfters vorkam. Einfach herrliche Gegenspieler. Ganz großartiger Film. Also richtig, also klare Empfehlung, möchte ich auch nochmal aussprechen, wo wir das ja eigentlich hier in dem Teil nicht machen. Guckt ihn euch an. Boom, fertig.
Ja, ich habe diese Woche nichts, außer dass mir auch das mit den Fruchtzwergen passiert ist.
ich habe ein Computerspiel zur Abwechslung und zwar das ist ein Indie-Spiel namens Magnetic by Nature und das ist ein klassischer 2D-Plattformer, in dem man einen Roboter spielt, der sich mit Hilfe magnetischer Kräfte durch eine Unzahl kurzer Level durchbewegen muss und der Clou ist eben, dass der Roboter magnetisch ist, Überraschung, und sich eben von im Level verteilt Magneten halt eben abstoßen oder sich zu ihnen hinziehen muss, um damit eben Hindernisse zu bewältigen. Und das ist halt so Jump'n'Run, ein paar coole Puzzle-Elemente, kostet glaube ich einen knappen Zehner auf Steam und ich als alter Plattformer-Veteran habe das natürlich in ein paar Tagen komplett durchgesuchtet. Macht super viel Spaß, Magnetic by Nature kann man empfehlen, kauft's euch, unterstützt das Spielstudio.
Dr. Snips, Plattformveteran. Geil, cool.
Ich habe mir jetzt endlich mal Guardians of the Galaxy angeguckt. Marvel-Film dieses Jahr rausgekommen. Spielt so ein bisschen in diesem ganzen Superhelden-Universum, aber eben dann doch nicht von der Story her. Denn es geht um so ein paar Weltraum-Rabauken. Da gibt es eine riesige Weltraumgesellschaft und alles Mögliche. Und dann eben auch unseren Hauptcharakter Star-Lord. Und der Name ist schon so blöd, dass auch im Film sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht wird. Der zieht mit noch ein paar bunt angemalten Menschen, gespielt von Dave Bautista und wie heißt sie aus Star Trek? Ich hab's vergessen. Zoe Saldana, glaube ich.
Ja.
Und dann aber auch einem kleinen aggressiven Waschbären, der von Bradley Cooper gesprochen wird, und dem Baum Groot, der nur I am Groot sagen kann, und von Vin Diesel wird das aber gesprochen, wurde für den Film irgendwie 300 Mal eingesprochen oder sowas, und er bringt es wirklich rüber in unterschiedlichen Tonlagen und Emotionen. Und ich muss sagen, ich kann wirklich eine fette Empfehlung für Guardians of the Galaxy aussprechen, und das ist einfach, weil der Film einfach keinen Fick auf irgendwas gibt. Da wird dir einfach in der ersten Stunde werden dir 35 Charaktere kurz erklärt und da reingeschmissen und dann wird diese Story einfach erzählt. 1000 Explosionen und was eben super ist, und das gibt es noch nicht in einem Marvel-Film, die dümmsten Gags. Also das sind wirklich die blödesten Witze, die ich irgendwie überhaupt gesehen habe. Und auch so Film-Tropes werden die ganze Zeit aufs Korn genommen. Und wenn man so mal durch diese erste Stunde durch ist, die auch schon saulustig ist, aber wo man wirklich überhaupt nicht weiß, was hier überhaupt die Geschichte gerade ist, so, dann wird es ein bisschen klarer und dann macht es echt Spaß. Also den kann man nicht, ja, den kann man von der Story her viel ankreiden, aber man hat da wirklich auf eine Art die Zeit seines Lebens, weil er echt gut aussieht und echt clever ist. Also auch diese Zukunftsgesellschaft, die da gezeigt wird, hat ein paar gute Ideen und halt vor allem die Witze sind unglaublich lustig. Also ja, lange aufgeschoben und jetzt endlich mal geguckt.
Könntest du dir vorstellen, dass für den Charakter Groot eigentlich mehr geplant war, aber Vin Diesel nur I am Groot sagen konnte?
Wieso, der kann mindestens Triple X.
Ja, aber wie willst du das aussprechen?
Ja, also ich gucke mir den, glaube ich, echt noch an. Also ich habe jetzt von so vielen Quellen jetzt natürlich auch noch von Dr. Schwarz gehört, dass es irgendwie gut sein soll.
Ey, du darfst halt nicht so viel erwarten, ne? Aber das Ding ist halt, das Geile daran ist halt für einen Marvel-Film, du hast halt nicht wieder diese Story, ein Typ, weiß ich nicht, so ein bisschen Underdog, erkennt seine Kräfte und dann geht's irgendwie los und dann kommen irgendwie Rückschläge und bla, das gibt's da nicht. Das sind einfach Leute, die haben alle keine Kräfte, aber sind halt irgendwie cool oder böse oder, weiß ich nicht, total bescheuert und die müssen halt losziehen und irgendwie das Universum retten. Und, nee, geil. Also, gerade wenn man halt, weiß nicht, wenn man das auch alles kennt von früher, halt so diese Weltraumserien und Superheldenkram und sowas, das ist halt einfach alles mal zusammengeworfen und durchgemischt halt mit den blödesten Witzen, die es echt halt wieder gut machen.
Die Motorradmäuse vom Mars zum Beispiel.
Genau, ja.
Ja, geil,
die cool. Die sind sich auch von Reboot eigenen. So, damit, ich habe keinen Übergang, ne, sind wir raus beim 30. Pankers. Bitte abonniert die Show hier auf iTunes und
gebt uns
eine Bewertung und kommentiert. Ja?
Können wir noch kurz, während dann die Musik schon anfängt, noch so eine kleine Partystimmung für 30 Jahre Pankast machen?
Ja, es war meine Freude mit euch. Also hier, cheers.
Ja, Prost.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jokes finde ich total klasse.
Oh, Ape, no. Kill Ape.
Und natürlich den Gag, auf den du noch verweisen wolltest, am Ende hier Ape Cäsar.
Hello?
Is it me you're looking for?
Warte mal. Hat jetzt einer gesungen oder hier beide? Weil ich dann muss ich anders antworten. Ich jetzt sage, du bist es.
Ja, aber
das wäre eigentlich noch der Höhepunkt. Ja, ey, so ein Mini-Kühlschrank halt im Zimmer, ey, das wäre noch so das nächste Schritt zum Manta, sag ich dir.
Digga, deine Wohnung ist 20 Quadratmeter groß.
Ja, na gut,
komm. Kann man in die Küche gehen.
Ja, aber so lange ist aber mein Kopfhörerkabel nicht, du Malli, Alter, was ist los?
Du Malli. Ey. So, geht's los?
Nee.
Ja.
Ja.
Mach doch was ihr wollt.
Digga, du darfst nichts sagen, Alter.
Ja, warum nicht?
Du hast echt den Schuss mir den Mund gehört, verbieten?
Ja, okay, fuck it. Fang einfach an.
Ja, mach einfach. Das klappt eh nicht, Alter.
Alter, lass mich mal kurz hier die Stoppuhr finden.
Fuck, ich hatte doch eben mein popkulturelles Highlight wieder. Nein.
Was, weißt du es nicht mehr?
Oh, lecken, Alter. Nee, jetzt ist es auch egal.
Jetzt ist es egal, jetzt hast du keins auch, oder was? Wie, Horst?
Nee, Horst hatte ja nix. Ich hatte ja was.
Aber dann du hast was. Du hast es gerade verloren.
Nee,
Du hast wieder nichts diese Woche, oder was?
Ich habe eine andere...
Wir haben halt am Freitag den letzten Cast gemacht. Und was soll ich denn bis jetzt... Ich warte... Also...
Erzähl uns doch von deinem Ramp-Druid-Deck in Hearthstone, oder? Das ist mir doch scheißegal.
Ja, aber Horst, du weißt doch, dass wir über Filme reden und nicht... Warte mal, über Bier casten. So, jetzt hab ich... Ah, nee. Scheiße, nee, den wollte ich anders rumbringen. Tut mir leid. Nein, ich wollte ihn ganz andersrum sagen.
Er war am Kasten, oder was?
Ist nein, wir casten über Filme und nicht Bier, aber nee, das ist alles kacke. Ich wollte, ich hab... Egal.
Carsten Janka kann ich mal anbieten.